True Crime und psychologische Hintergründe.
Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen. Ich bin Carola Klaus, True Crime-Hörerin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
Hallo, ich bin Hans Reinhardt, Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Autor.
Und wir haben uns wieder zusammengesetzt, um einen wahren Fall zu besprechen und uns mit den psychologischen Hintergründen auseinanderzusetzen. Ein kleiner Hinweis, falls ihr Content-Warnungen nutzen möchtet, findet ihr die wie immer in unserer Folgenbeschreibung. Heute in unserer 8. Folge sprechen wir über einen klassischen Fall der Rechtsgeschichte. Und gleichzeitig ist das übrigens auch der älteste Fall, über den wir hier bisher gesprochen haben.
Es war schon, ich kann mich schon an die Vorlesungszeit erinnern, das ist ja schon in grauer Vorzeit bei mir. Da sitzt man dann in so einem fensterlosen Hörsaal, da kann ich rausgucken, 500 Studenten sitzen da und dann hat man irgendwie den Drang, raus in die Welt wahrer Geschichten zu fliehen. Geschichten, die also nur das Leben schreibt, und das war hier so ein Fall. Ne? Das waren also auch Klausurklassiker, Katzenkönig-Fall und eben dieser Sirius-Fall. Das hat also jeden Studenten damals beschäftigt.
So bist du mit dem Fall das erste Mal in Kontakt gekommen in diesem Hörsaal-Setting und dann geht's um den Sirius-Fall. Und um den Fall heute zu betrachten, müssen wir uns auch erstmal zurückbegeben, nämlich ins Jahr 1973 in eine Disco in Baden-Württemberg. Da trifft die 22-jährige Heidrun T. auf den 4 Jahre älteren Fred G. Und das ist ja eine Begegnung, die Folgen haben wird.
Die Story, die dahinter steckt, ist wirklich eine komplexe und bizarre Handlung. Und die hat juristisch unheimlich viele Diskussionsmöglichkeiten und Facetten. Da geht es um die Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme. Das ist so ein ganz großer Komplex in der juristischen Ausbildung. Da geht es also darum, bin ich Täter einer Tat oder helfe ich da jemandem anderen nur oder stifte ich jemanden dazu an? Und da gibt es eben unterschiedliche Rechtsfolgen, unterschiedliche Strafen, die da zu Buche schlagen. Und deshalb ist die Abgrenzung auch schon sehr wichtig. Also wer ist Täter oder ist man vielleicht eine ferngesteuerte Marionette? Wie ist denn so eine Marionette zu bestrafen? Ist überhaupt zu bestrafen? Der Fall, der lässt sich wie folgt zusammenfassen. Da gab es also die 22-jährige Sekretärin Heidrun, die ist im Jahre 1973 allein und lernt den 4 Jahre älteren Fred kennen. Freundet sich mit ihm und Fred wird dann ihr Lebensberater in allen Lebenslagen. Die vertraut ihm blind, auch dann noch, als er sich ihr als Außerirdischer vom Stern Sirius offenbart, wo sie nach ihrem Tod als Seelenwesen mit ihm leben könnte. Und dann fordert er sie auf, ihre irdische Existenz zu beenden. Er lässt sich Tausende von D-Mark geben, angeblich für Meditationsunterricht bei dem Mönch Uliko. Später soll sie eine Lebensversicherung abschließen, um auf dem Stern Sirius weiterleben zu können. Damit die Versicherung zahlt, soll ein geplanter Selbstmord aber wie ein Unfall getarnt werden, mit dem Föhn in der Badewanne. Nur durch einen Zufall überlebt Heidrun dann.
Wenn man das in der Rückschau als Gesamtzusammenfassung so hört, ist es maximal skurril, schwer nachzuvollziehen, wie man da gedanklich überhaupt mitgehen kann. Aber wenn wir uns nochmal in diese Situation zurückversetzen, da ist Heidrun wie eine ganz normale junge Anfang 20-Jährige beim Feiern unterwegs und von Bekannten und auch später vor Gericht wurde sie oft beschrieben als eine eher unsichere junge Frau. Und das passt vielleicht da erstmal schon zusammen. Da ist jemand, die nach Orientierung sucht, vielleicht sich auch ein bisschen Bestätigung von Gleichaltrigen wünscht. Und dann kommt da dieser Fred G., auch ein bisschen älter, selbstbewusst, sie scheint direkt von ihm angetan zu sein. Was wissen wir denn über den Fred und sein Auftreten?
Fred war so der Prototyp Hochstapler, charmant, aber sehr manipulativ. Er ist 1947 in Neumünster geboren als Sohn eines Gerichtsvollziehers und einer Hausfrau, schließt die Hauptschule ab und beginnt eine Ausbildung an der Handelsschule, bricht die aber kurze Zeit später ab und beginnt stattdessen eine Ausbildung als Galvaniseur. Anschließend absolviert er seine Zeit bei der Bundeswehr, macht sich später gemeinsam mit einem Bekannten mit einem Galvanisierbetrieb selbstständig.
Dazu muss man vielleicht kurz wissen, was so ein Galvaniseur überhaupt macht, ne, damit man das noch versteht, was danach passiert. Das ist im Grunde eine Form der Oberflächenbeschichtung, also dass in der industriellen Produktion bestimmte Oberflächen veredelt werden, oft mit Edelmetallen, also mit Gold
also
zum
so
Beispiel.
Also so Vergoldung auch, ne?
Ja, genau sowas. Und dafür will er sich selbstständig machen mit seinem Bekannten zusammen.
So Gegenstände oder auch Bücher mit Blattgold überziehen und sowas machen die, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Also er absolviert eine Zeit bei der Bundeswehr, macht sich dann später eben in diesem Galvanisierbereich selbstständig. Dann folgen mehrere Betrugs- und Veruntreuungsfälle, mit denen er sich einen teuren Lebensstil finanziert. Seine Ehefrau Heike war noch minderjährig, als er sie heiratete. Das Paar zog nach Baden-Baden und er war bekannt als dominanter, selbstbewusster Lebemann. Hatte häufig außereheliche Beziehungen, Drogenkonsum war er nicht abträglich, liebte philosophische Beziehungen, war aber auch bei Gericht bekannt, inszenierte sich dann auch als Heilpraktiker, als Psychologe. Jugendfreundinnen seiner Frau berichteten in einer SWR-Doku dem Reporter, dass er mit Scopolamin, das sind sogenannte K.O.-Tropfen, experimentierte und auch das Gift häufig bei sich quasi am Mann trug.
Total skurril.
Ja.
Und das ist jetzt eine Fantasie von mir, aber ich mache mir schon ein Bild von jemandem, der sich sehr gut darstellen kann. Jemand, der Raum einnimmt, vielleicht gerade in solchen Partysituationen andere Menschen anspricht und die ein Stück weit mitreißen kann. Und du hast uns erzählt, auch in Heidruns Leben nimmt er schnell eine wichtige Rolle ein. Es gibt sexuelle Kontakte, aber danach steht vor allem im Vordergrund, dass er sie mitnimmt in diese Welt der Spiritualität, dass er sie an Themen wie Yoga, Hypnose, Bewusstseinserweiterung ranführt, dass er Begriffe wie Meditation und Manifestation ranzieht, um ihr da eine ganz neue Welt zu eröffnen.
Die Beziehung der beiden, die nahm so richtig Fahrt auf, als Fred Heidrun nicht länger nur in ihrer Lebensführung unterstützt und zu allen möglichen Fragen berät, sondern irgendwann kam er mit der sensationellen Offenbarung um die Kurve. Er ist Bewohner des Sternes Sirius. So, er sei Teil einer Zivilisation erhabener Wesen, spirituell erleuchtet. Also irgendwie skurriler geht's kaum noch, ne? Und pointiert, auch irgendwie extrovertiert böse, der Typ, ne? Und er hat sein Opfer gesucht und gefunden.
Ja, wahrscheinlich muss man den Kontext mit bedenken, in dem man so eine Info dann zu hören bekommt. Heidrun war ja zu dem Zeitpunkt mit Fred schon in so einer Bubble unterwegs und die hatten diese gemeinsame Sprache, wo Themen wie Transzendenz und Manifestation schon zum Alltag gehörten. Und dann ist das wahrscheinlich kein so großer Gedankensprung mehr, wie es jetzt für uns ist, wenn wir hören, jemand sagt, ich komme von einem anderen Stern, bringe eine besondere Energie mit. Das hat da vielleicht mehr reingepasst. Und Fred hatte ja dann direkt auch einen Anlass, warum er ausgerechnet ihr, ausgerechnet jetzt davon erzählt.
Fred hat Heidrun überzeugt, es sei seine Mission, einzelne besondere Menschen von der Erde zu retten und in die Sirius-Gemeinschaft aufzunehmen. Und sie hat ihm dann vertraut, hat ihm blind geglaubt. Diese Annäherung an dieses Vorhaben, das er hatte, wurde dann auch immer intensiver.
Weißt du, was mein erster Impuls dazu ist? Dass der Fred Geder wahrscheinlich die perfekte komplementäre Beziehungsgestaltung gemacht hat mit Heidrun. Also komplementäre Beziehungsgestaltung bedeutet im Grunde, sich passgenau zu dem zu verhalten, um die Bedürfnisse und Motive des Gegenübers zu erfüllen.
Ach so.
Also als Eselsbrücke für den Begriff kann man auch an die Komplementärfarben aus der Farblehre denken. Und wenn man so diesen Farbkreis hat, bedeutet Komplementärfarbe ja immer die Farbe, die genau gegenüber liegt. Also zum Beispiel Orange und Blau oder Rot und Grün. Und das Verhalten passt dann ja im Grunde wie ein Puzzlestück zu den Erwartungen und Wünschen.
Der Deckel, der zum Topf passt.
Ja, genau. Also. Und wenn man das so bewusst ausspielt, wie das mutmaßlich ja der Fred gemacht hat, kann sich darüber ganz schnell eine vertrauensvolle Beziehung festigen.
Was bedeutet das dann im Fall von Fred und Heidrun?
Also nach allem, was ich bisher gehört habe, stelle ich mir Heidrun jetzt vor als jemanden, die irgendwie auf der Suche ist, die vielleicht manchmal an sich zweifelt. Und dann kommt da jemand daher, freundlich, charmant, attraktiv. Und derjenige verspricht, ich sehe dich, ich halte dich für klug, ich halte dich für besonders und möchte dich gern erleuchten. Und ich halte dich für so bedeutsam, dass ich dir einen ganz besonderen Platz in der Welt zuteil lassen werden möchte.
Tja, dabei ist es nicht geblieben. Fred erklärt ihr, dass sie ihren Geist aber entsprechend vorbereiten müsste auf dieses Aufsteigen zum Sirius. Und dafür hat er ihr einiges abverlangt. 30.000 Euro oder D-Mark waren es damals noch. Für einen angeblichen Mönch, für Fasten, für Meditieren. Nachdem er das erkannt hat, dass Heidrun ihm voll Glauben geschenkt hat, hat er ihm die Situation schamlos ausgenutzt. Ja, diese 30.000 müssten für den Mönch gezahlt werden, aber tatsächlich hat er das Geld natürlich für sich verbraucht. Und so oft sich dann Heidrun in den folgenden Monaten nach den Bemühungen dieses Mönches Ulico, so hieß er, erkundigte, wurde sie immer wieder von ihm vertröstet. Der Grund liegt im Körper von Heidrun. Diese Blockade können nur durch eine Vernichtung des Alten und die Beschaffung eines neuen Körpers beseitigt werden. Und dann spiegelte er ihr vor, ein neuer Körper sei bereit, wenn sie sich von ihrem alten Körper trenne. Auch in ihrem neuen Leben benötige sie ja Geld. Und es lasse sich dadurch leicht beschaffen. Man schließt eine Lebensversicherung ab, bestimmt ihn als Bezugsberechtigten unwiderruflich, täuscht einen Unfall vor und aus die Maus. Nach Auszahlung werde er ihr dann die Versicherungssumme überbringen. Heidrun hat ihm dann noch 4.000 in bar vorher gegeben, weil sie, wie er ihr sagte, nach dem Erwachen am Genfer See sofort das Geld überbracht werden müsse, so quasi als Startkapital. Versicherungssummen können sich ja mal verzögern in der Auszahlung.
Er verlangt Heidrun nach und nach ganz viel ab. Auch, dass er erst sagt, du musst mal auf Schlaf verzichten und du musst dich jetzt mal zuckerfrei ernähren und auf ganz viel verzichten. Und sie probiert das alles, obwohl es ihr natürlich schwer fällt. Und für diese ganzen Kosten, die du eben genannt hast, die hat sie ja als Sekretärin auch nicht irgendwo in der Hinterhand. Sie muss einen Kredit dafür aufnehmen. Aber sie bleibt dabei. Wahrscheinlich, weil die Aussicht auf Erlösung einfach zu kostbar war. Und wenn ich mir das vorstelle, da ist jemand, der ohnehin an sich zweifelt und mit so einer Unsicherheit durchs Leben geht. Und dann kommt jemand und sagt, nee, du bist schuld, dein Körper ist schuld, du machst das noch nicht gut genug.
Ja.
Und da ist ja auch noch der Fred, der so insistiert und der auch so überzeugend auftreten kann.
Wahrscheinlich wollte sie ihm da auch zeigen, dass sie alles richtig macht. Sie will ja diese Beziehung nicht verlieren, wo bei uns natürlich sofort die Alarmglocken klingeln. Es geht ja auch schließlich um viel Geld.
Und als er dann diesen Schritt weiter ging, den du eben beschrieben hast, er sagt, nee, du musst diesen irdischen Körper loswerden, damit du die Chance hast, zum Sirius zu gehen, da hatte er auch so ganz konkrete Bilder für sie bereit.
Er suggeriert ihr, dass sie unmittelbar nach der Tötung ihres Körpers in einem neuen, besseren Körper erwachen wird. In einem roten Raum, in einem Haus am Genfersee. Dann hat er sie ja dazu gebracht, sich in die Badewanne zu setzen mit einem eingeschalteten Haartrockner, der dann ins Badewasser fiel. Auf Freds Verlangen und nach seinen Anweisungen hat sie dann tatsächlich versucht, diesen Plan am 1. Januar 1980 in ihrer Wohnung zu realisieren. Aber der tödliche Stromstoß blieb aus. Und etwa nach 3 Stunden vergeblicher Telefongespräche und Anweisungen zur Fortführung dieses Versuches, aus dem Leben zu scheiden, nahm Fred dann von weiteren Bemühungen Abstand. Er hat dann erkannt, das ist wohl aussichtslos. Und die Heidrun handelte im völligen Vertrauen auf seine Versprechungen, auf seine Erklärungen. In dieser Hoffnung ließ sie den Föhn, den tödlichen Föhn letztendlich ins Wasser fallen. Sofort in einem neuen Körper wollte sie dann erwachen. Und der Gedanke an einen Selbstmord im eigentlichen Sinne, den hatte sie gar nicht.
Es ist unfassbar erstmal, wenn man das so hört, dass Heidrun sich trotz Unsicherheit auf alles eingelassen hat. Aber sie hat halt womöglich auch gelitten in ihrem Leben, wie das in diesem Moment aussah. Und diese ganze, wir würden sagen, Suizidplan ist ja geschmiedet worden unter Freds Anleitung. Aber vielleicht kann man Heidruns Verhalten etwas nachvollziehen, wenn man für einen Moment die Perspektive ihres Glaubenssystems einnimmt. Denn dann war das ja eher ein technischer Vorgang, um den aktuellen ungeliebten Körper hinter sich zu lassen und jetzt kein Suizid im Sinne einer Selbsttötung. Ich denke, dass Heidrun gar nicht generell aus dem Leben scheiden wollte, sondern dass sie Sehnsucht hatte nach dem Leben, was der Fred G. ihr versprach. Und dass sie ja in einer wahrscheinlich eher abhängigen Beziehungs- und Persönlichkeitsstruktur auf das vertraut hat, was er ihr gesagt hat.
Kannst du Heidruns Verhalten aus dieser Perspektive nachvollziehen? Wie konnte es an diesem Punkt kommen? Wie konnte man da hinkommen?
Wir wissen aus der Berichterstattung und Aktenlage leider zu wenig über Freds Persönlichkeit, um hier jetzt über mögliche Diagnosen heute sprechen zu können. Aber bei der Frage, wie es in der Beziehung so weit kommen konnte, liegt eigentlich auf der Hand, dass Fred G. das ausübte, was wir in der Forschung Cohesive Control, also auf Deutsch Zwangskontrolle, nennen würden. Das ist ein Begriff, der im Rahmen partnerschaftlicher Gewalt in den UK geprägt wurde und damit beschreibt man im Grunde einen psychologischen Missbrauch. Dazu gehören nicht nur Verhaltensweisen, die uns vielleicht direkt einfallen würden, wie Beleidigungen oder ein Runtermachen, also ein Abwerten des Gegenübers, sondern eben vor allem tatsächliches Kontrollverhalten über den Alltag, die Finanzen, Angewohnheiten, also sowas wie Ernährung, Schlafrhythmus oder Sozialkontakte.
Ja, und all das traf auf Heidrun zu. Fred isolierte sie zunehmend von ihrem Umfeld, drängte sie zu fragwürdigen Meditationspraktiken und fragwürdigen Ernährungsweisen, ständiger Telefonkontakt. Heidrun zog auch in eine Wohnung ein, die ihm gehörte, also er überwachte sie auch regelrecht.
Genau, nach und nach ist so ein komplettes Abhängigkeitssystem entstanden. Und hätte es damals schon Social Media oder Smartphones gegeben, hätte er die vermutlich auch noch genutzt, um sie zu kontrollieren. Es gibt heutzutage viele Studien dazu, dass online auch Möglichkeiten genutzt werden, um diese Zwangskontrolle auszuüben und die Abhängigkeit in Beziehungen dadurch immer weiter auszubauen. Davon abgesehen gibt es aber auch Zeuginnenberichte darüber, dass Fred G. zum Beispiel auch bei seiner Ehefrau Heike G. verschiedene solcher Methoden angewandt hat. Also dass er sie, das fand ich ganz eindrücklich, gezwungen hat, russisches Roulette mit ihm zu spielen, obwohl sie Angst vor Waffen hatte. Kennst du russisches Roulette?
Ja, kenne ich.
Kannst du nochmal erklären, was da so abläuft? Vielleicht für alle, die zuhören und das nicht kennen.
Ja, der Klassiker ist, in Mafiakreisen spielt das oft eine Rolle, so als Art Mutprobe. Man hat einen Revolver, packt dort 6 Patronen hinein, davon ist aber nur eine Patrone geladen. Ja, die anderen sind Dummies. Ja, und dann dreht man am Revolver die Trommel und hält sich dann den Revolver an den Kopf. Und dann hat man 6 Chancen, ja. Also ein Schuss ist tödlich und 5 nicht.
Also ein ganz gefährliches Verhalten. Und gegenüber einer Person, die eigentlich nicht mitspielen möchte, das so aufzudrängen, ist natürlich psychische Gewalt und eine Form der Erniedrigung und Dominanz, wo sich bei mir jetzt schon der Eindruck förmlich aufdrängt, dass der Fred G. vielleicht auch sadistische Anteile hatte oder dissoziale Persönlichkeitszüge, ja, wie uns das hier im Podcast schon begegnet ist.
Über diese Manipulation kam es dann zu einer regelrechten Abhängigkeit, schon mehr als blindes Vertrauen.
Zu dem Weg dann bis hin zu diesem Selbsttötungsversuch, den du eben beschrieben hast, muss man bedenken, dass wir Menschen ja grundsätzlich anfällig sind für bestimmte Überzeugungstechniken. In den späten 90ern hat man zum Beispiel die Foot-in-the-Door-Technik definiert, also den Fuß in der Tür haben. Und die besagt nichts anderes, als dass man nach der Einwilligung zum kleinen Commitment mit größerer Wahrscheinlichkeit auch noch ein größeres eingeht. Wenn ich mich zum Beispiel von einer Bekannten überreden lasse, sie am Ende einer anstrengenden Woche trotzdem noch zu treffen, wird es wahrscheinlicher, dass ich ihr bei diesem Treffen auf ihre Bitte hin auch noch helfe, jetzt ihr neues IKEA-Regal aufzubauen, obwohl ich eigentlich groggy bin und gar keine Lust dazu habe. So ganz nach dem Motto, ja gut, jetzt bin ich schon hergekommen, dann kann ich das jetzt ja auch noch machen. Und möglicherweise war das bei Heidrun ähnlich. Sie hatte ihn schon so weit in ihr Leben gelassen, sie hatte ihm viel Geld gegeben, ihm Zusagen gemacht für seine Pläne. Und da ist es eben im Einklang mit dem vorherigen Verhalten, diesen Plan jetzt auch durchzuziehen.
Irgendwie erinnert das auch so ein bisschen an sektenähnliche Beziehungen. Ne? Da gibt es irgendwie so einen Guru oder so eine charismatische Person, die schart dann eben Gefolgsleute um sich. Und dann wird eben die Daumenschraube irgendwo angedreht. Da gibt es ja auch die berühmten Ellenbogenreligionen, wo es dann darum geht, dass eben Macht ausgebaut wird gegen kostenintensive Beteiligungen, wie Scientology zum Beispiel. Ja. Die Leute sollen also finanziell geschröpft werden, begeben sich also auch dadurch in ein Abhängigkeitsverhältnis, indem sie ihre Besitztümer übertragen und dann irgendwie gar nicht mehr aus dieser ganzen Falle herauskommen. Sie sind also gefangen, nicht nur in diesem Charisma, in dieser Welt der Versprechungen, sondern auch letztendlich tatsächlich irdisch, dadurch, dass sie ihr ganzes Hab und Gut überschrieben haben.
Und so ähnlich war das bei Heidrun ja auch, ne? Dass sie nicht nur ihm schon ganz viel gegeben hatte, sondern auch in der Wohnung lebte, die eigentlich ihm gehörte, mit ihrer eigenen Familie gebrochen hatte und er so ihr Dreh- und Angelpunkt war. Und du hast eben diese Situation beschrieben, wie sie in der Badewanne dann bereit war, ihren vermeintlichen irdischen Körper zu töten oder zu beseitigen und wie das misslang und sie es trotzdem unter seiner Anleitung immer wieder probiert hat. Aber es war im Grunde Glück oder Zufall, dass sie überhaupt überlebt hat. Und wir wissen nicht so ganz genau aus den Quellen, wie es dann gekommen ist von dieser Situation bis zur Gerichtsverhandlung. Aber mutmaßlich, sobald jemand von außen mit reinkam in diese Situation, konnte Heidrun möglicherweise auch selbst erkennen, welchen Weg sie da gegangen war. Die letzten Jahre, muss man zu diesem Zeitpunkt ja sagen.
Genau, es ist also so, wenn man sich auch die juristische Seite mal durch den Kopf gehen lässt. Er hat ja Revision eingelegt, das Revision hatte keinen Erfolg, aber der Bundesgerichtshof hat also in wirklich epischer Breite viele juristische Kernfragen geklärt. BGH bestätigte, der Fred hat sich wegen versuchten Mordes in mittelbarer Täterschaft strafbar gemacht, indem er die Heidrun durch Täuschung dazu gebracht hat, eine zur Tötung geeignete Handlung an sich selbst vorzunehmen. Die Kernfrage des Sirius-Falles war, ob es lediglich Anstiftung und Beihilfe zum versuchten Suizid vorlagen, das ist nämlich nach deutschem Recht nicht strafbar, ja, also die Anstiftung oder Beihilfe zum Selbstmord ist strafbar. Beispiel, da ist jemand lebensmüde, ich erkenne das und bringe eine Giftflasche mit und stelle die dem auf den Tisch, schieb die dem rüber. Wenn er dann die Flasche nimmt und selber das Gift trinkt, ist das für mich völlig straflos. Wenn ich allerdings den festhalte oder der sich nicht mehr richtig bewegen kann und ich dann ihm das Gift einflöße, dann ist das eben nicht straflos, dann ist das möglicherweise wie hier Beteiligung an einem versuchten Mord oder einem vollendeten Mord oder zumindest Tötung auf Verlangen ist ja auch strafbar. Hier haben wir eben viele Dinge, die da eine große Rolle gespielt haben. Wir haben hier eine Person, die überlegenes Wissen hatte. Und wenn die Kraft überlegenes Wissen handelt, dann nutzt die ja eine andere Person aus, quasi als Werkzeug gegen sich selbst. Hier ist Fred der große Strippenzieher und Heidrun ist die Marionette und die wird von ihm als Werkzeug gegen sich selbst ausgenutzt. Und daran änderte sich auch nichts, dass die Suggestionen völlig unglaubhaft waren. Ja, das muss man auch nochmal sagen, dass diese BGH-Entscheidung eine wichtige Rolle auch im Bereich des Betrugsstrafrechts bekommen hat. Da wurde nämlich klargestellt, dass auch der Betrug, denn er ist ja auch für Betrug verurteilt worden, weil er sie ja ausgebeutet hat, ausgenommen hat, der Betrug eben ein Tatbestand ist, der geschaffen worden ist, um mit Verlaub die Dummen zu schützen. Also wer vielleicht sehr einfältig ist, sehr naiv und leicht irgendeine Geschichte glaubt, wird trotzdem geschützt. Kann also der Täter nicht hinterher sagen, wieso, der war so bekloppt, der hat das alles mir abgenommen, hat ja freiwillig gezahlt, hätte er ja mal da nachdenken können, ja. Nee, so mit dieser Variante kommt man also nicht mehr durch. Das ist da auch ganz klar herausgearbeitet worden.
Das heißt, diesen Schutz, der, man nennt das ja, glaube ich, immer so der leichtgläubigen Menschen, das ist tatsächlich dann erst auch gesetzlich verankert worden?
Ja, es ist, sagen wir mal so, der Betrugstatbestand ist ja ein komplizierter Tatbestand. Der besteht aus ganz vielen Elementen, eine Täuschung, Irrtumserregung, Vermögensverfügung, Vermögensschädigung, eine Bereicherungsabsicht und all diese Dinge. Dann muss das Vermögen geschützt werden. Das ist also im juristischen Studium einer der schwierigsten Paragraphen, weil er so viele Möglichkeiten der Interpretation und Auslegung beinhaltet. Und deswegen war es auch gut, das mal hier klarzustellen, dass eben nicht nur das Vermögen, sagen wir mal, von vermögenswerten Menschen geschützt ist, von reichen Menschen, die ohnehin clever sind, sondern dass auch der kleine Mann oder derjenige, der das nicht durchschauen kann, ganz leicht oder viel leichter ihr Opfer eines Betrügers wird und dann auch geschützt ist. Ne, man sieht hier diese Sachen, die in letzter Zeit immer Schule machen, diese Enkeltricks und diese Sachen, wo alte Leute angerufen werden per Telefon, erstmal in Angst und Schrecken versetzt werden, da kommt gleich jemand vorbei, ihr Sohn hatte einen schwerwiegenden Verkehrsunfall, muss eine Kaution bezahlt werden sofort, sonst wird er ist irgendwie in Italien, wird er dann ins Gefängnis gesteckt oder in Rumänien und so, und dann sind einige Leute leichtfertig bereit, Gelder zu übergeben an der Haustür. Das sind auch solche Sachen.
Was hat das für das Urteil letztendlich in diesem Fall bedeutet?
Ja, das zuständige Landgericht, das war Schwurgericht Baden-Baden, hatte Fred wegen versuchten Mordes, Betruges sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit, so nennt sich das, mit unbefugter Führung akademischer Grade, hat sie also immer auch Doktortitel verpasst, und allen Vergehen gegen das Heilpraktikergesetz zu einer Gesamtstrafe von 7 Jahren verurteilt. Und noch aus dem Gefängnis hat er dann irgendwelche weiteren Betrügereien vorbereitet, für die er dann auch wieder später verurteilt worden ist.
Ja, was theoretisch ja oder so ein bisschen hin Richtung der soziale Persönlichkeitsstruktur tendiert, wir hatten ja schon drüber gesprochen, so das gewisse Unbelehrbarsein auch durch Strafe. Und wie es für Heidrun weitergegangen ist, wissen wir nicht genau über die Aufarbeitung vor Gericht hinaus. Ich habe nur gesehen, dass JournalistInnen der ARD recherchiert haben, dass sie heute wohl selbst Heilpraktikerin ist und im Raum Hamburg lebt. Aber sie wollte an dem Dokufilm über den Fall dann doch lieber nicht teilnehmen.
Der Dokufilm war ganz interessant, ne? Ich glaube, die Überschrift war Fred vom Sirius ein Serienmörder.
Ja, genau.
Die haben also eine groß angelegte Recherche betrieben. Federführend war das, glaube ich, unter dem ehemaligen BGH-Richter Thomas Fischer. Der hat ja auch so eine Kolumne und meldet sich immer wieder auch zu aktuellen Rechtsfragen. Hat, glaube ich, auch einen eigenen Podcast und alles mögliche. Also sehr umtriebig, sehr, sehr belesen. Und diese groß angelegte Recherche hatte dann sukzessive weitere mysteriöse Todesfälle in dem Umfeld vom Sirius-Täter aufgedeckt. Zum Beispiel die Geschichte von Angela, die auf gerader Strecke bei bestem Wetter gegen einen Baum fährt, kurz nachdem sie Fred getroffen hat. Oder Margarete, die auf einem Billardtisch in Flammen aufgeht, während draußen Freds markant röhrender Porsche davonfährt. Sie verstirbt kurz darauf bei einer gemeinsamen Amsterdam-Reise an einer Überdosis. Dann ist die Geschichte von Hans Georg, der an einer Überdosis irgendwelcher Substanzen stirbt, kurz nachdem Fred sie ihm gegeben hatte. Oder Michael, der beim Autounfall stirbt, über den wir nur wissen, dass danach gegen Fred ermittelt wurde. Und dann der unerklärliche Suizid der Ehefrau von Fred, der Heike. Sie hat sich nur 4 Wochen vor dem Badewannengeschehen zu Hause auf dem Sofa erschossen. Die Leute reden, die Staatsanwaltschaft ermittelt, man ist sich einig, das mit der Heike ist irgendwie seltsam. Aber man kann Fred dafür nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, weil er ja verstorben ist.
Also die Doku vom ARD und SWR ist wirklich empfehlenswert, wenn ihr euch nochmal näher mit dem Fall auseinandersetzen wollt und eben auch zu diesen anderen Todesfällen unter verdächtigen Umständen oder fraglichen Suiziden. Und es scheint ja zumindest offenkundig, dass Fred G. da jetzt nicht sein Vorgehen erfunden hat in dem Kontakt zu Heidrun, sondern dass er wiederholt Betrugsversuche, vielleicht auch Beeinflussungsversuche gezeigt hatte, gerade bei Menschen in seinem direkten Umfeld oder wo es um dieses Experimentieren mit Substanzen auch ging.
Wo können denn Betroffene Hilfe finden?
Also ich glaube, der Fall von Heidrun hat gezeigt, dass besonders wichtig soziale Kontakte sind, weil die natürlich eine Alternative zu dieser Beziehung mit dem Täter aufzeigen. Und wenn man alternative, verlässliche Sozialkontakte hat, geht so ein bisschen dieser Druck raus oder wird besser verteilt, dass man so viel auf eine Karte, nämlich zu dieser Täterbeziehung, setzt. Und andere Menschen helfen natürlich, Informationen oder Anweisungen vom Täter zu reflektieren und nochmal anders einzuordnen. Also falls uns gerade jemand zuhört, der sich auch nur so ein Stück weit in Heidruns Position wiederfindet, dann knüpft am besten erste Kontakte. Das geht auch erstmal anonym. Zum Beispiel hat die Caritas so einen Online-Chat, wo man einfach schreiben kann mit den Mitarbeitenden oder mal bei der Telefonseelsorge anrufen. Und speziell für Frauen gibt es auch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Da packen wir euch die Telefonnummer mal in die Shownotes. Und ich habe im Zuge meiner therapeutischen Arbeit häufiger erlebt, dass die Betroffenen selbst super unsicher darüber waren, inwiefern sie überhaupt betroffen sind. Und dazu finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen, psychische Gewalt ist Gewalt.
Wirkt auch oft länger nach, ne? Halt auch länger nach als körperliche Gewalt. Das tut weh, aber ein körperlicher Schmerz kann ja relativ zügig verheilen, aber die Seele, die kann oft Jahre oder Jahrzehnte, man denkt an Kindesmissbrauch.
Ja.
Wie oft schlummert das in jemandem und dann bricht das plötzlich nach 10 Jahren oder 15 Jahren in einem durch. Ne? Oder Stalking. Ständig diese Gehirnwäsche, diese ständigen Drohungen und Herabwürdigungen, die können schon extrem gewaltsam sein.
Also das reicht weit und insofern, wenn man da ein Bauchgefühl hat, vielleicht lieber einmal zu viel irgendwo jemand anschreiben oder anfragen.
Sehe ich auch so.
Dann vielen Dank, dass wir heute gemeinsam diesen Fall besprochen haben. Wir kommen damit zum Abschluss der heutigen Folge. Und wie ihr vielleicht schon wisst, tauschen wir uns am Ende ja immer noch unsere Tipps zur Psychohygiene aus und sammeln Ideen, wie diese Psychohygiene aussehen kann, die einem hilft, abzuschalten und die mentalen Batterien wieder aufzuladen. Heute hören wir dazu Matze Knob, der Comedian, Moderator, Sänger und Schauspieler, wurde ja vor allem durch seine genialen Imitationen von Prominenten bekannt. Und sein aktuelles Programm heißt Mut zur Lücke.
So was ich mir angewöhnt habe, dass ich mir Ruhephasen gönne. Und das heißt, dass ich weder Radio höre, keine Musik, dass ich auch nichts lese, nicht im Handy surfe, kein Fernseher anschalte, sondern dass ich einfach bei mir bin. Das kann ich sehr gut im Auto beispielsweise. Da kommen mir immer die besten Ideen. Da komme ich wirklich runter. Ich reg mich zwar schon mal über die Autofahrer auf und über die Baustellen und schrei auch mal einen an, aber merke, dass je länger ich fahre, ich entspannter werde. Und Sport. Also ich bin schon jemand, der auch gerne draußen ist, an der frischen Luft. Fußball ist für mich wirklich, da kann ich einmal, resette ich einmal im Kopf. Jetzt werden einige sagen, aber da ist ja nicht viel zu resetten, aber ihr wisst, wie ich es meine. Meine ich jetzt ernsthaft. Und ich glaube, dass man manchmal einfach gerade sich dieser negativen Dinge entziehen muss. Unsere Gedanken bestimmen auch ein Stück weit, da glaube ich fest dran, unsere Realität. Also wir bauen die ja mit unseren Gedanken. Und wenn du immer im Negativen, oh, das Wetter ist doof und irgendwie oh, Stau und die Regierung. So, sicherlich vielleicht manches nicht verkehrt, aber grundsätzlich glaube ich, sollte man sich positive Gedanken machen. Dafür braucht man ein Werkzeug. Ich schreibe mir zum Beispiel abends, bevor ich schlafen gehe, immer so die 10, 15 besten Sachen auf, die mir am Tag passiert sind. Und da kann es zum Beispiel auch so ein Ding, wir sagen, ja, es ist aber nichts Gutes. Doch, es passieren immer gute. Zum Beispiel hier habe ich heute bei euch eine Tasse Kaffee bekommen. Und zwar geschenkt. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Aber man registriert es gar nicht. Und deswegen schreibe ich mir das abends auf und dann schlafe ich schon mal mit guten Gedanken ein. Und das ist wirklich, glaube ich, so meine, wie habt ihr es genannt, Psychohygiene, um eigentlich nicht zum Irren zu werden. Auch wenn es komödiantisch vielleicht manchmal sogar hilfreich wäre.
Also ich finde Matze Knob irgendwo phänomenal. Ich kann mich noch an die Interpretation von Beckenbauer erinnern. Und ja. Das sind so Sachen, die, wenn man das einmal gesehen hat, vergisst man das nicht. Ja. Und er geht auch gut mit seinem Stress um, denke ich ja.
Finde ich auch ganz wichtig. Auch ein positiver Stress kann ja manchmal für eine Anspannung sorgen.
Ja, genau.
Von der wichtig ist, auch eine Entspannung zu finden. Deswegen vielen Dank nochmal an Matze Knob für diese Tipps. Und hoffentlich könnt auch ihr nach dieser Folge jetzt etwas finden, was euch und eurer Psychohygiene gut tut. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Die erscheint alle 14 Tage, immer mittwochs, überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, um keine Episode zu verpassen. Und um uns zu unterstützen, könnt ihr den Podcast gerne bewerten und ihn mit eurem Bekanntenkreis teilen. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Da findet ihr uns unter dem Namen Diagnose-Verbrechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, Carola. Bis zur nächsten Diagnose.
Diagnose Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhardt und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias Rode.